Radio SRF.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Bergluft. In den Rocky Mountains treffen sich wichtige Notenbanker aus aller Welt. Nur die beiden wichtigsten glänzen durch Abwesenheit. Sonnenschein. In Neuendorf betreibt die Migros das größte Solarkraftwerk der Schweiz. Das rechnet sich.
Wir gehen davon aus, dass wir pro Jahr circa für etwas über 1 Million Franken Strom produzieren und ins Netz einspeisen können hier,
sagt Hans Kuhn von der Migros. Und dann geht's um Polizisten.
Wenn Polizist, dann eher so im englischen Sinn, der freundliche Bobby. Wir müssen auf die Risiken hinweisen,
sagt Freddy Zuberbühler, selber so ein Bobby bei einer Bank. Leute wie er müssen rechtzeitig vor rufschädigenden Risiken warnen. Ein Berufszweig, der boomt. Was diese Aufpasser genau tun und wo auch sie an Grenzen stoßen, dazu unser Schwerpunkt heute. Trend, am Mikrofon Ivan Lieberherr. Jackson Hole, eine abgelegene Kleinstadt in einem Tal der Rocky Mountains im Herzen der USA. Touristen kommen hierher zum Skifahren oder um dem einstigen Cowboy-Leben nachzuspüren. Einmal im Jahr verwandelt sich das idyllische Örtchen in ein streng bewachtes Finanzzentrum, wenn sich Notenbanker aus aller Welt dort treffen und in der gesunden Bergluft über den Zustand der Weltwirtschaft reden. So auch diesen Donnerstag, Freitag und Samstag wieder. Der Präsident der Schweizerischen Nationalbank, Thomas Jordan, ist nach Jackson Hole gereist. Andere Notenbanker schwänzen, allen voran Ben Bernanke, Chef der US-Notenbank Fed, und Mario Draghi von der Europäischen Zentralbank. Frage an Beat Soltermann, unseren Korrespondenten in den USA: Weshalb fällt ausgerechnet Gastgeber Ben Bernanke, eigentlich ja der wichtigste Mann, an diesem Anlass?
Ja, er wäre in der Tat die Hauptattraktion, wenn man so will. Und es ist auch außerordentlich, dass der Fed-Chef nicht auftaucht bei diesem Treffen in Jackson Hole. Ben Bernanke sagt offiziell, dass es kein Gesetz gibt, dass der Notenbankchef immer dort mitmachen muss. Er möchte auch andere Anlässe berücksichtigen. In Tat und Wahrheit ist es wohl eher so, dass er etwas amtsmüde ist. So wirkt er auch bei seinen Auftritten vor den Medien hier in Washington. Und in rund einem halben Jahr läuft seine Zeit an der Fed-Spitze eh ab. Also von dem her hat er vielleicht weniger Interesse dieses Jahr.
Auf die Standortbestimmung des wichtigsten Notenbankers der Welt wartet man nun also vergeblich. Das ist umso erstaunlicher, weil es derzeit ja gerade die Notenbanken sind, die den Gang der Wirtschaft bestimmen, mit Tiefstzinsen und Billiggeld und dem Kauf etwa von Staatsanleihen. Bernanke hat angedeutet, dass es damit bald vorbei sein könnte. Wann?
Wenn es die Wirtschaft zulässt, wenn diese stark genug ist, um ohne diese geldpolitische Hilfe der Notenbank zu wachsen. Und das könnte bald soweit sein. Die Wirtschaft in den USA wächst ordentlich, noch nicht so stark wie sonst, aber stärker als in Europa. Die Arbeitslosigkeit geht langsam, aber stetig zurück. Und es gibt Leute, die sagen, der Ankauf der Staatsanleihen im Wert von $85 Milliarden pro Monat, eine Riesensumme, dieser Ankauf könnte schon im Herbst langsam zurückgefahren werden. Und das macht die Wall Street etwas nervös, weil die Anleger noch nicht so sicher sind, ob das gut kommt und das Land nicht vielleicht wieder in eine Krise zurückfällt.
Und diese Verunsicherung, die hat den ganzen Planeten angesteckt. Allein die Andeutung Bernankes, dass er einsteigen will in den Ausstieg, allein die Andeutung hat dazu geführt, dass Anleger ihr Geld in Massen aus Schwellenländern abziehen, zurückholen in die USA, wo man sich wieder bessere Renditen erhofft. Darunter leiden insbesondere Länder wie Brasilien, Indien oder Indonesien. Ist sich Bernanke denn bewusst, dass er das Wirtschaftswachstum in den Schwellenländern abwürgt?
Ich denke, das ist er sich sehr wohl bewusst und das zeigt ja auch, wie vernetzt und gegenseitig abhängig die heutigen Finanz- und Börsenmärkte sind. Man kann da nicht mehr Land für Land vorgehen. Aber Bernanke weiß natürlich auch, dass man die Stützungsprogramme in den USA nicht für immer weiterführen kann. Sie sind als Mittel gegen die Krise gedacht gewesen. Sie könnten der US-Wirtschaft auch schaden. Dann zum Beispiel, wenn die Wirtschaft eben wieder boomt, dann könnte es zu einer erhöhten Teuerung kommen. Andererseits sieht der Fed-Chef sicher auch die von Ihnen angesprochene Problematik in den Schwellenländern. Wenn es denen gut geht, kaufen die auch Produkte in den USA ein, etc. Also ich denke, man muss einfach nochmals festhalten, ganz ohne Turbulenzen wird man die Normalisierung dieser etwas speziellen Geldpolitik wohl nicht schaffen.
Ben Bernanke macht sich also rar in Jackson Hole. Dafür ist seine Stellvertreterin Janet Yellen dabei. Sie moderiert zwar nur eine Diskussionsrunde, aber ihr Auftritt dürfte ganz genau beobachtet werden, denn sie wird als Nachfolgerin von Bernanke gehandelt. Dessen Amtszeit, Sie haben es eingangs angetönt, dessen Amtszeit endet im kommenden Januar. Nutzt Janet Yellen die Gelegenheit, um Werbung in eigener Sache zu machen?
Ja, es wird bestimmt ein Thema sein und vielleicht wird sie den einen oder anderen Notenbanker oder Geldprofessor auch bitten, bei Obama noch etwas für sie zu lobbyieren. Denn am Ende hat nur einer zu sagen, wer Nachfolger Bernankes wird, und das ist Barack Obama, und auch der fehlt in Jackson Hole natürlich. Da findet im Moment in den USA übrigens etwas Spannendes statt, etwas, was bei den letzten drei Notenbank-Chefernennungen es nicht gegeben hat, und zwar ist es ein politisches und auch sehr öffentliches in den Medien stattfindendes Lobbying von den Anhängern der beiden wahrscheinlichsten Nachfolger von Ben Bernanke. Das ist neben Janet Yellen der ehemalige Finanzminister und Obama-Berater Larry Summers. Summers ist in Jackson Hole ebenfalls nicht dabei. Das ist vielleicht ein Nachteil für ihn. Aber da schreiben Senatoren Unterstützungsbriefe für die eine oder die andere Seite. Da listen Experten am Fernsehen die Sünden der Vergangenheit auf. Obama steht vor einer schwierigen Wahl. Er könnte die erste FED-Chefin bestimmen der Geschichte. Oder er könnte seinem Busenkumpel zu einem Karrierehöhepunkt verhelfen. Obama sagt, er sei noch nicht sicher und er werde diese Entscheidung dann irgendwann im Herbst fällen.
Informationen und Einschätzungen unseres USA-Korrespondenten Beat Soltermann.
Trend.
So groß wie 12 Fußballfelder ist die Solaranlage auf den Dächern des Mikroverteilzentrums im solothurnischen Neuendorf, das größte Solarkraftwerk der Schweiz. Diese Woche wurde es in Betrieb genommen, bei strahlendem Sonnenschein. Klaus Ammann war dabei.
Eingeklemmt zwischen Eisen und Autobahn mitten im Mittelland. Das Mikroverteilzentrum Neuendorf besteht aus mehreren großen Lagerhäusern. Unten werden Palette hin und her geschoben, verladen und entladen. Oben auf einem der Dächer erklärt Geschäftsführer Hans Kuhn.
Sie sehen hier die PV-Anlage auf dem Hauptgebäude. Dann im Hintergrund links das Tiefkühl-Hochregallager. Rechts von uns ist der Mittelbau und ganz im Osten das Logistikzentrum Ost, das ebenfalls komplett bestückt ist mit Solarzellen.
Heute gibt die Sonne ihr Bestes. Die 20'000 Photovoltaikmodule produzieren auf vollen Touren Strom. Pro Jahr insgesamt fast 5 Gigawattstunden oder einen Sechstel des Stroms, den das Mikroverteilzentrum selbst verbraucht.
Wir haben hier eine riesige Dachfläche und jetzt haben wir hier eine sinnvolle Nutzung dieser Fläche.
Nicht nur ökologisch ist diese Nutzung für die Mikro sinnvoll, auch wirtschaftlich. Strom im Wert von 1 Million Franken wird hier jedes Jahr produziert, bei Kosten von rund 11 Millionen Franken, eine Investition, die sich mittelfristig lohnt. 25 Jahre sollen die Zellen hier oben mindestens Strom liefern. Strom, der direkt über einen Transformer entweder im Verteilzentrum gebraucht oder ins Netz eingespeisen werden kann. Da die Sonne nicht jeden Tag so scheint wie heute, arbeitet die Mikro an einem Projekt, um das Tiefkühllager als Speicher zu nutzen. Aktuell, erklärt Geschäftsführer Hans Kuhn, werde gemessen,
wie lange und wann können wir die Energieproduktion abstellen, um dann das zu kombinieren mit der verfügbaren Energie, das heißt dann Kälte zu produzieren, wenn Energie überschüssig vorhanden ist, und die Kälteproduktion abzustellen, wenn wir eher am unteren Limit der Energieleistung sind, sodass die Stromversorgung ausgeglichener gestaltet werden kann.
Die Anlage in Neuendorf sei ein Meilenstein, sagt auch Konstantinos Bouloukos, Professor für Energietechnik an der ETH Zürich.
Weil sie von der Größe her die Chance gibt, dass man professionell mal schaut, was diese Anlage kann, dass man es professionell auswertet, dass man Erfahrungen mit so einer großen Anlage sammelt und damit natürlich Erkenntnisse gewinnt, wie solche Anlagen multipliziert werden, das heißt, wie mehrere von denen dann funktionieren würden.
Industriedächer wie das hier in Neuendorf seien natürlich ideal für Solaranlagen, betont Roland Hoffmann, der mit seiner Firma Tritec das Kraftwerk erstellt hat. Doch unterdessen lohnten sich Investitionen in Solarzellen auch für Haushalte.
Bei jedem Einfamilienhaus kann man eine solche Anlage mit der gleichen Technologie installieren Man kann den Strom selber produzieren, zum selben Preis, wie man den beim lokalen Elektrizitätswerk einkaufen kann.
Und die Kosten des Solarstroms werden wohl weiter sinken. Auch in der Schweiz werden immer neue Anlagen gebaut. Heute decken Solaranlagen erst knapp 1% des Stromverbrauchs. Die Optimisten unter den Experten rechnen damit, dass die Sonne bereits im Jahr 2025 rund 20% unseres Stroms liefert. Die Sonne wäre bereit dazu, schon heute.
Klaus Ammann: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt, sagt ein Sprichwort. Doch wer viel wagt, kann auch viel verlieren, gerade in der Wirtschaft. Die Frage, wie man mit Risiken umgeht, ist daher von großer Bedeutung. Immer mehr Unternehmen stellen immer mehr Leute an, die sich mit eben dieser Frage beschäftigen. Compliance Officer heißen diese Leute. Was diese Mahner tun, das zeigen wir gleich nach weiteren Themen der Woche im Überblick.
Trend, Kurznachrichten.
Mit Denise Schmutz.
Die Zürcher Kantonalbank hat im ersten Halbjahr etwa gleich viel verdient wie noch vor einem Jahr. Trotzdem lief nicht alles rund. Die Bank kämpft mit den tiefen Zinsen. Mit dem traditionellen Kreditgeschäft hat sie kaum mehr Geld verdient und deshalb ein Sparprogramm eingeleitet. Die Basler Kantonalbank kämpft mit Altlasten. Unter anderem ist sie ins Visier der US-Steuerbehörden geraten, weil sie mit amerikanischen Steuerflüchtlingen geschäftet hat. Nun gibt sich die BKB eine neue Unternehmensstrategie, die allerdings gar nicht so neu ist. Denn im Grunde kehrt die Basler Kantonalbank damit zu ihren Wurzeln zurück. Bankpräsident Andreas Albrecht:
Die Basler Kantonalbank ist die Bank der Basler und Baslerinnen.
Die BKB will sich auf die Region Basel konzentrieren. Ihre Zürcher Filiale will sie aber behalten. Die indische Rupie hat im Verlauf der Woche ihre Talfahrt fortgesetzt. Schuld daran ist die US-Notenbank FED und ihre Andeutung, dass die Zeit extrem tiefer Zinsen zu Ende gehen könnte. Anleger ziehen deshalb ihr Geld in großem Stil ab, nachdem gerade die Schwellenländer lange vom billigen Notenbankgeld profitiert hätten, sagt Alessandro B., Ökonom bei der Bank J. Safra Sarasin.
Mit dem Ende dieser extrem tiefen Zinsphase in den USA sind die Anleger wieder bereit, in den entwickelten Ländern zu investieren.
Seit Anfang Mai hat die Rupie gegenüber dem Dollar bereits rund 20% Wert verloren. Charles Vögele und Schild, beide verkaufen Kleider. Doch nur Schild geht es gut. Im ersten Halbjahr sogar besser als den meisten Konkurrenten. Charles Vögele dagegen kommt nicht aus der Krise. Der Umsatz geht immer noch zurück, wenn auch weniger stark als auch schon. Konkret verlor Vögele 4%, Schild hingegen gewann 5% beim Umsatz. Goldhase, Lindor-Kugeln und andere Schokoladeprodukte lassen bei Lindt und Sprüngli die Kassen klingeln. 50 Millionen Franken hat Lindt im ersten Halbjahr verdient, deutlich mehr als noch vor einem Jahr.
Trend, Thema.
Wenn eine Bank heute eine Stelle ausschreibt, dann sucht sie nur noch selten den wagemutigen, draufgängerischen Investmentbanker. Gefragt sind vielmehr vorsichtige Leute, die den Finger aufhalten, wenn ein Geschäft aufgrund von Gesetzen und Richtlinien zu riskant scheint. Diese Aufgabe übernehmen sogenannte Compliance Officer. Beharrlich prüfen sie regulatorische Risiken und Verhaltensrisiken und geben Empfehlungen ab. Was liegt drin, was nicht, was könnte dem Ruf des Unternehmens schaden, was sogar zu einer Klage führen. Die Compliance-Abteilungen vieler Konzerne werden größer und größer. Susanne Giger über einen Berufszweig im Aufwind.
Er gehörte zum kleinen Grüppchen von Compliance-Chefs Mitte der 90er Jahre, Freddy Zuberbühler.
Seit 1995 haben wir uns regelmäßig getroffen. Wenn ich sage wir, das waren damals 12 Compliance-Offices in der Schweiz, mehr gab es nicht.
Ihn selber holte damals die Bank Kutz von der Börsenaufsicht. Er traf sich mit seinen 11 Kumpanen von den damaligen Schweizer Grossbanken, aber auch von der Coop Bank und den Niederlassungen der ausländischen Banken wie Goldman Sachs oder der Citibank. Was sie damals beschäftigte, war:
Ist ein Fahrausweis genügend, um die Identifikation des Kunden rechtmäßig durchzuführen? Also ganz normale Alltagsfragen.
Doch dann kamen die Diskussionen um die Geldwäscherei auf. Die Banken mussten sich mit Fluchtgeldkonten der Herren Markus, Abacha und Milosevic herumschlagen. Kartellklagen bei Pharma-Riesen und Korruptionsvorwürfe belasteten die Reputation vieler Unternehmen und kosteten Millionen und Milliarden. Spätestens 2002, nach den Bilanzskandalen und dem Fall von Enron und WorldCom, waren die Compliance Officer gesucht wie nie zuvor. Sie sollten regulatorische und Verhaltensrisiken von Mitarbeitern in den Griff bekommen. Sie sind weniger Polizisten als vielmehr im englischen Sinne freundliche Bobbys. Sie kontrollieren und empfehlen, was man tun und nicht tun sollte. Nach ein paar eher ruhigeren Jahren ging dann mit der Finanz- und UBS-Krise 2008 und mit dem Steuerstreit eine neue Welle los. Beim Geschäft mit Kunden im Ausland, dem sogenannten Cross-Border-Geschäft, müssen Kundenberater die ausländischen Gesetze kennen und einhalten. Freddy Zuberbühler, heute Compliance-Chef bei der liechtensteinischen Fürstenbank LGT, macht ein Beispiel.
Er ist ein Norweger, wohnt in Norwegen. Ich besuche ihn in London. England hat sehr strenge Bestimmungen, die ich beachten muss, wie ich das Marketing, die Beratung vor Ort durchführe. Ich selber bin vielleicht in Asien angestellt, der Kunde ist vielleicht in der Schweiz gebucht und ich möchte ihm ein ganz spezifisches Produkt anbieten, das auf der Welt lizenziert, also bewilligt, zugelassen sein muss. Dann muss ich abklären, darf ich diesem norwegischen Kunden in London dieses Produkt verkaufen?
Mit den neuen Regeln der Weißgeldstrategie der Abgeltungssteuer, den sogenannten Abschleicherlisten, türmte sich die Arbeit auf den Tischen der Compliance-Mitarbeiter. Der 1998 gegründete Verein der Compliance Officer SACCO zählt inzwischen über 800 Mitglieder, insgesamt dürften es aber über 1200 sein. Waren es früher vor allem Bankfachleute aus der Buchhaltung, so brauche es heute viel mehr Juristen und Kenner der Produkte und internen Abläufe, um Risiken zu sehen. Voraussetzung für diese Tätigkeit sei deshalb:
Diese Mitarbeiter sind wirklich in der Recherche tätig. Es muss für sie wie ein Krimi sein. Sie müssen Freude haben, diese Recherchen zu machen.
Beschreibt der erfahrene Compliance-Chef Freddy Zuberbühler sein Handwerk.
Recherchieren und Nachforschungen anstellen, fast wie eine Kommissarin im Fernsehkrimi. Wie sieht die tagtägliche Arbeit der Compliance Officer denn aus? Susanne Giger durfte bei der Falcon Privatbank in Zürich hinter die Kulissen schauen.
Der Kopierer rattert, einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sitzen konzentriert vor dem Computer, andere diskutieren und gestikulieren stehend, Telefone klingeln. Es läuft viel in diesem Grossraumbüro.
Christian, hoi. Ja, warte, ich tu gerade schon notieren. Moment schon bitte.
Claudia Bär ist Chefin der Compliance-Abteilung. Nach dem Telefon des Kundenberaters trommelt sie zwei der rund 10 Mitarbeitenden in dieser Abteilung zusammen.
Dani, Phyllis, können wir schnell zusammensitzen?
Ja.
Christian hat gerade angerufen und hat einen potenziellen Kunden. Mhm. Der würde gerne ein Konto bei uns aufmachen. Er ist ein Ausländer, hat 5 Firmen. Ja. Und er will bei uns quasi Firmenkonten auch noch eröffnen und bringt 10 Millionen Vermögen insgesamt. Plant ist, dass 2 Millionen wieder werden abfliessen werden. Mhm. Und wir sollten dann zusammensitzen, um besprechen, was für Abklärungen wir können treffen können.
Gemeinsam stellen sie zusammen, wer was abklärt. In der Runde tönt das in ihrer Fachsprache so.
Also ich denke, wir müssen sicher mal den Kunden anschauen.
Genau, dann schaue ich einfach mal im Worldcheck, LexisNexis, und schaue, ob er irgendwie eingetragen ist, auf einer Sanktionsliste ist.
Ich würde sich vorstellen, dass wir einen Risikoreport von einer unabhängigen Stelle einholen, weil es doch eher ein grösserer Kunde ist.
Ja, auf jeden Fall. Vielleicht können wir das so einen Flipchart machen und dann schauen, was für Dokumente okay. Da sind, Verträge, ob wir das schon haben, ob wir das einfordern müssen. Was müssen wir sonst noch denken?
Also den Steuerstatus muss ich auf jeden Fall noch abklären und da eben einfach nochmal zum Kundenberater und nachfragen.
Man sollte vielleicht noch überprüfen, ob er politisch exponierte Person ist oder irgendwelche Ämter gehabt.
Gut.
Die zwei Compliance Officer gehen an ihren Platz. Phyllis startet die Internetseite WorldCheck auf, loggt sich ein und tippt als Beispiel einen Namen ein.
Ah, jetzt sehen wir jetzt das.
Genau, siehst du, der ist jetzt dort aufgeführt.
Genau, der hat einen Eintrag. Ich schaue mal, ob es der gleiche ist.
Schau, jetzt sieht man, jetzt ist sein Bruder ist Lord im Unterhaus von England. Das langt bereits, dass er aufgeführt ist im WorldCheck.
Er ist verlinkt und er ist Pep, weil sein Bruder Pep ist.
Genau.
PEP heißt politisch exponierte Person. Für die Compliance-Abteilung bedeutet das:
Da können wir mit dem Kundenberater zusammensitzen, dass er einen entsprechenden Antrag ausfüllt, wo wir dann eine Empfehlung abgeben können von Compliance-Seite, die dann durch die Geschäftsleitung abgesegnet wird. Genau.
Ersichtlich wäre auch, wenn die Person in Strafverfahren verwickelt wäre. Phyllis prüft danach mit der Suchmaschine Google und der weltweiten Pressedatenbank LexisNexis, ob sie noch weitere relevante Informationen über den potenziellen Kunden aufnehmen muss. Dani hat inzwischen einen Risikobericht von einer externen Stelle organisiert. Je nach Kunde nutzt man auch den Service von internationalen Wirtschaftsdetektiven. Noch ist aber nicht alles erledigt.
Du, Dani, hast du schon abgeklärt, ob die Ein- und Ausgänge dokumentiert sind mit Verträgen oder sonstigen Unterlagen?
Nein, das muss ich schon machen, oder? Ich rufe schon an. Hey Christian, das ist der Daniel. Du, wir haben ja noch die Transaktionen angekündigt. Haben dir den Vertrag vom Kunden schon eingeholt, wo das ein bisschen plausibilisieren?
Mit allen möglichen Verträgen und Formularen versucht man festzustellen, ob die Aussagen der potenziellen Kunden plausibel sind, damit ein Konto eröffnet werden darf. Eine solche Abklärung gehört heute zum Alltagsgeschäft. Hinzu kommen diverse Kontrollen, beispielsweise ob der Kundenberater alle nötigen Informationen hat, wenn er zu den Kunden ins Ausland reist. Besonders aufwendig seien die Abklärungen gewesen, als die Abgeltungssteuer für Großbritannien und Österreich eingeführt wurde, erinnert sich Claudia Bär. Sie mussten sicherstellen,
dass sowohl sämtliche Kunden richtig identifiziert wurden, dass sämtliche Kunden angeschrieben wurden, dass sämtliche Kunden richtig gehandhabt wurden, sei es mit Steuerabzug oder Meldung an die eidgenössische Steuerverwaltung etc. etc.
Neue Regeln der Finanzmarktaufsicht verlangen heute solche Abklärungen. Hinzu kommen eigene Richtlinien der Falcon Privatbank mit insgesamt rund 300 Mitarbeitern. So oder so, bei dieser aktuellen Anfrage wird der Kundenberater erst am nächsten Tag informiert und je nachdem muss die Geschäftsleitung noch das Okay geben.
Neue Regeln und diese einhalten. Wie weit ist das überhaupt möglich? Was können Compliance-Abteilungen leisten und was eben nicht? Nochmals Susanne Giger.
Grundsätzlich geben die Compliance-Abteilungen Empfehlungen ab. Entscheiden muss aber die Geschäftsleitung. Nicht immer sei alles schwarz oder weiß, sagt SACO-Präsident und LGT-Compliance-Chef Friedi Zuberbühler.
Gewisse Sachen sind vom Gesetz her klar definiert, das geht oder es geht nicht. Aber sehr viele Themen sind halt einfach risikomäßig zu definieren. Will ich ein Geschäft machen, will ich es nicht machen?
Zum Beispiel ist es zurzeit noch ein Strategieentscheid der Bank. Reicht bei der Eröffnung eines neuen Kontos ein Häkchen auf dem Formular im Sinne, wir haben nachgefragt, ob die Gelder deklariert sind, oder möchte die Bank die Unterschrift des Kunden oder fordert von ihm einen Steuerausweis? Oft brauche dies diplomatisches Geschick.
Ich muss ja immer auch unangenehme Themen adressieren und ich werde häufig kritisiert. Da kann es hilfreich sein, wenn ich ein bisschen Lebenserfahrung mitbringe.
Die Geschäftsleitung hört nicht immer gerne, dass sie ein Geschäft nicht machen soll. Was also, wenn sie gegen die Compliance-Abteilung entscheidet? Riskant oder weniger riskant, respektvoll oder weniger respektvoll, das sei eine Frage der Kultur. Entsprechend gelte für alle Compliance-Manager.
Diese Person muss wertemäßig in diese Kultur irgendwo kongruent hineinpassen.
Das bestätigt auch Claudia Bär von der Falcon Privatbank.
Es muss menschlich stimmen, es muss ein gegenseitiges Vertrauen da sein, es muss eine gegenseitige Wertschätzung für die verschiedenen Aufgaben vorhanden sein.
Sonst, die Compliance-Chefs sind sich einig, müsse man Konsequenzen ziehen. Auch müsse man sich immer wieder fragen, ist das, was heute legal ist, auch legitim? Sensibel sein und vorwärtsblicken sei ebenso wichtig.
Viele Entscheide trifft man aus Erfahrung und einige sicher auch aus dem Bauch heraus.
Der Mensch und die Kultur im Unternehmen seien ganz entscheidend, inwiefern Compliance Risiken minimieren könne, sagt Matthias Haller, Präsident der Stiftung Risikodialog und emeritierter Professor für Risikomanagement an der Universität St. Gallen.
Ich würde also in jeder Unternehmung, wenn ich sie präzise ansehe, beobachten,
wie Compliance gehandhabt wird. Ist es mehr ein Regelmechanismus, ein Abhaken der Themen, die vorgegeben sind, oder ist es eine fruchtbare Ergänzung des Risikomanagements?
Er beobachte nämlich immer wieder:
Je mehr präzis kontrolliert wird, desto innovativer werden jene, welche die Regeln umgehen wollen. Es führt also im Extremfall zu neuartigen Risiken, die nicht Gegenstand der Reglementierung sind.
Wenn dann ein Compliance-Chef kreativ sei und vorwärts denke und vor allem auch so denken dürfe und soll und er auch noch ernst genommen werde, dann helfe dies bestimmt. Das aber ist abhängig vom Top-Management. Um mögliche Fehlentwicklungen zu unterbinden, muss in den USA ein Compliance-Chef immer auch einen direkten Draht zu einem Verwaltungsratsmitglied haben. In der Schweiz ist das noch kein Muss. Es dürfte aber in den kommenden Änderungen diverser Richtlinien angepasst werden.
Immer größere Compliance-Abteilungen in Unternehmen wegen des immer größeren Risikobewusstseins. Ein Trendschwerpunkt von Susanne Giger. Ein ausführliches Interview mit Professor Matthias Haller, den wir eben gehört haben, finden Sie im Internet unter srf.ch. Dort können Sie auch das Wirtschaftsmagazin Trend nachhören oder abonnieren. Am Radio hören Sie uns in einer Woche wieder, gleicher Sender, gleiche Zeit. Mit dem Thema Risiko beschäftigen sich dieser Tage verschiedene weitere Sendungen von Schweizer Radio und Fernsehen. Genaueres auch dazu im Internet srf.ch.
Trend. Das Wirtschaftsmagazin.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.